Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann nach meiner unfreiwillig und sehr spontanen Pause durch meine Zahn-OP, die ich da gehabt habe. Es geht aufwärts, das ist gut. Die Fäden kommen am Dienstag raus und dann bin ich froh, dass ich diesen Zahn los bin. Es geht schon wieder. Ich freue mich auch, dass ich heute predigen kann. Ich habe letzte Woche die Predigt in der FEG Dornbirn absagen müssen, deswegen, aber der Herr ist gut und schenkt Heilung und das ist toll. Ich möchte noch beten, bevor ich loslege. Wer hat dem Menschen den Mund gemacht und wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin nicht ich es, der Herr. So geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Und ich danke dir, Vater, für diese wunderbare Zusage. Lehre du mich, was ich sagen soll, und sei du mit meinem Mund und lass uns alle bitte deine Worte und dein Reden hören und erleben, um deines Namens willen. Amen. Ja, ich habe mich auch sehr über die vielen Ermutigungen gefreut, durch die verschiedenen Leute, die nachgefragt haben, wie es so geht. Eine ganz liebe Nachricht habe ich bekommen letzte Woche. Und zwar eine WhatsApp, und die hat folgendermaßen gelautet: Hallo Stefan, ich wünsche dir eine ganz gute Genesung und Durchhaltevermögen bei deiner Breikost. Bist wieder unter die Kleinkinder gegangen. Und ich habe so lachen müssen, es hat so weh getan. Aber die Freude darüber hat wirklich überwogen, dass Leute an mich denken, ja, und dass ich lachen kann über, ja, die Tatsache, dass Dinge im Leben manchmal schief gehen und nicht so gehen, wie sie sollen, aber wir den Humor nicht verlieren, weil wir einander haben. Und das ist etwas ganz Schönes. Es hat zwar wehgetan, das Lachen, aber die Freude dahinter hat weit überwogen. Und das war schön. Und das Schöne, die schöne Realität, die da zutage kommt, ist einfach, dass wir Christen trösten einander, oder? Wir Christen sind einander Trost. Das ist bei uns sowas Normales, oder? In der Gemeinde ist das ganz normal und gang und gäbe, dass wir Christen einander trösten. Und ich finde das eine wunderbare Realität, wie das in einer Gemeinde sichtbar wird. Und was wir heute Morgen vor uns haben, im 2. Korintherbrief in Kapitel 4, ist auch ein wunderbares Beispiel für diese Tatsache, dass Christen einander trösten. Was wir vor uns haben heute Morgen ist ein Trostbrief von Paulus an die Korinther. Schlag mal bitte im 2. Korinther das erste Kapitel auf, ganz am Anfang. Dort sehen wir, dass Paulus hier einen Trostbrief verfasst. Ich lese jetzt einfach mal die Verse 3 bis 5, die gehören zur Einleitung des Briefes. Und euch wird auffallen, dass Trost ein Thema ist hier. Es heißt hier: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. In diesen wenigen Versen kommt das Wort Trost, ich glaube, 7-mal vor, ich habe nicht genau nachgezählt. Aber wir sehen, worum es dem Paulus hier geht in diesem Brief, oder? Er will die Korinther trösten. Und Trost ist etwas ganz Wichtiges, oder? Was passiert, wenn wir Bedrängnis erfahren ohne Trost? Was passiert, wenn wir durch Leid gehen ganz ohne Trost? Wir verzweifeln, oder? Wir sind entmutigt, wir verlieren den Mut und wir wollen aufgeben. Wir werden ganz apathisch und sehen keinen Weg mehr nach vorwärts. Jedwede Freude wird verloren gehen. Wir werden den Mut verlieren, vielleicht sogar auch im Glauben dran zu bleiben, wenn wir Bedrängnis und Leid erfahren ohne Trost. Und vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du so Bedrängnis und Leid, für das du Trost benötigen würdest oder benötigt hast oder vielleicht bekommst. Und es braucht manchmal gar nicht viel, um an diesen Punkt zu kommen, oder? Wenn alle Bedrängnis, allerlei Bedrängnis, wie Paulus hier im ersten Kapitel sagt, wenn allerlei Bedrängnis, wenn auch nur eine Sache zu groß wird für uns, eine Sache zu viel wird, eine Sache zu schwer wird, dass es dann passieren kann, dass wir den Mut verlieren, wenn wir keinen Trost finden. Und das wirkt sich aus in unserem Glauben, oder? Den Mut zu verlieren wirkt sich auf unseren Glauben aus. Vielleicht werden wir rückfällig mit Dingen, die wir eigentlich als Christen schon einmal abgelegt haben. Oder vielleicht kämpfen wir mit dem Bibellesen. Und es ist schon Wochen oder Monate her, seit wir die Bibel wirklich ernsthaft in die Hand genommen haben. Oder wir haben gefühlt verlernt, überhaupt mit Gott zu reden. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich reden soll mit Gott. Oder vielleicht ist der einstige Eifer für Evangelisation oder den Menschen von Jesus zu erzählen, vielleicht ist dieser Eifer plötzlich völlig verschwunden, der einmal da war, weil wir entmutigt sind. Und vielleicht stehst du sogar an so einem Punkt in deinem Glaubensleben jetzt. Vielleicht bist du entmutigt. Und die Tatsache, dass Paulus hier über Trost redet, einen ganzen Brief diesem Thema widmet, sozusagen, das zeigt uns, dass Christen sich so fühlen manchmal, oder? So entmutigt. Und dass den Mut zu verlieren eine normale Erfahrung ist für uns in unserem Glaubensleben, oder? Das kann vorkommen. Es kann vorkommen, dass wir all die richtigen Dinge glauben in unserem Kopf und trotzdem sind wir entmutigt. Trotzdem verlieren wir den Mut. Und dass der Paulus das hier so schreibt, deutet darauf hin, dass das normal ist. Das ist eine Erfahrung, die wir machen als Christen auch. Wir müssen erwarten, dass es uns manchmal so gehen kann in dieser Welt. Denke nicht, dass mit deinem Glauben etwas nicht stimmt, nur weil du Ermutigung spürst. Entmutigung wollte ich sagen. Danke, schön, dass ihr mitdenkt. Denke nicht, dass etwas mit deinem Glauben nicht stimmt, wenn du dich entmutigt fühlst. Das Neue Testament redet so oft von Verzagtheit oder Entmutigung als spürbare Realität, oder? Und wenn es nicht so wäre, dann hätte der Paulus diese Worte niemals geschrieben. Wenn immer alles rosig sein müsste für uns Christen, dann wären diese Paulus-Worte überhaupt nicht nötig gewesen. Es ist normal, dass wir verzagt, entmutigt, müde sein können in unserem Glauben, unter allerlei Bedrängnis. Und es ist auch naturgemäß einfacher für uns Menschen, oder? Zu verzagen, als durchzuhalten. Für uns in unserer menschlichen Natur ist es einfacher zu verzagen als durchzuhalten. Das ist auch eine Realität. Wir alle kämpfen damit, durchzuhalten und nicht zu verzagen. Ich war letztes Jahr auf dem Wälderlauf, 13 Kilometer fast oder so. Und ich habe auch Entmutigung erlebt während dieser 12 Kilometer oder was es auch war. Es war heiß und ich war durstig. Mein Akku war fast leer, aber das Schlimmste war für mich, dass die Claudia mit mir gerannt ist und in den letzten 3 Kilometern ihre Umrisse immer kleiner geworden sind für mich. Und so schön der Anblick war, es hat mich echt was gekostet, nicht entmutigt zu sein und nicht aufzugeben. Ja? Wie verlieren wir den Mut nicht? Das ist das Thema heute Morgen. Wie verlieren wir denn den Mut nicht, wenn Bedrängnis da ist oder Verzagtheit? Paulus redet zu den müden Korinthern. Wenn ihr zurückblättert nach Kapitel 4 im 2. Korinther, das ist das Thema von Paulus. Er sagt zweimal dasselbe in diesem Kapitel, nämlich in Vers 1 und in Vers 16. Er sagt in Vers 1, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Und dann in Vers 16 genau dasselbe noch einmal. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Lassen wir uns nicht entmutigen. Wir Christen haben unter allerlei Bedrängnis trotzdem Grund, nicht entmutigt zu sein. Und die Frage ist, wie verlieren wir den Mut nicht als Kinder Gottes? Und wenn Paulus sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen, vielleicht denkst du dann, der Paulus hat leicht reden. Wenn ich an Paulus wäre, dann wäre ich auch nicht entmutigt. Aber ich bin an Steff. Und der Paulus hat auch keine Ahnung, wie es mir erinnert in der Gott. Vielleicht denken wir, der Paulus hat leicht reden. Auf dem Papier hört sich das alles super an. Aber in der Realität ist das schwierig. Und wir dürfen aber dem Paulus hier nicht Unrecht tun. Wir dürfen nicht behaupten, der Paulus sagt diese Worte leichtfertig. Wenn wir nämlich das Leben von Paulus anschauen, dann sehen wir, dass der Paulus nicht leicht reden hatte, oder? Paulus kannte emotionale und körperliche Bedrängnis und Verzagtheit genauso. Schau mal Verse 8 und 9 an, im selben Kapitel. In den Versen 8 und 9 sehen wir etwas davon, was Paulus auch kennt. Vers 8, wir werden überall bedrängt, sagt er. In Vers 8, wir kommen in Verlegenheit oder Ratlosigkeit, wissen nicht mehr aus noch ein. Vers 9, wir werden verfolgt und wir werden niedergeworfen. Paulus hat diese Dinge alle gekannt. Der Paulus hatte nicht leicht reden. Der Paulus kannte emotionale Verzagtheit und Tiefe. Er sagt, wir kommen in Verlegenheit. Das ist der Moment, wo du nicht mehr ein- noch ausweist in einer bestimmten Situation. Stell dir vor, du bekommst eine ganz, ganz, ganz schlimme Nachricht. Oder du hast eine ganz, ganz schwere Auseinandersetzung gerade gehabt, wo du im ersten Moment dich ganz gelähmt fühlst, vielleicht den Hörer auflegst nach einem ganz schwierigen Telefonat und einfach nur benommen da sitzt und gar nicht erfassen kannst, was du eigentlich gerade gehört oder erlebt hast. Vielleicht kennst du das, diese Benommenheit. Das ist, wovon der Paulus hier redet, wenn er sagt, wir kommen in Verlegenheit, wir wissen, ich weiß nicht, was ich jetzt in den nächsten 5 Minuten tun soll. Wo du gelähmt bist, völlig handlungsunfähig, so schockiert. Paulus kennt solche emotionale Verlorenheit. Aber Paulus kennt auch körperliche Leiden, nicht nur emotionale. Wir werden niedergeworfen und Paulus meint das wörtlich so. Später in Kapitel 11, im selben Brief, 2. Korinther, berichtet Paulus, wie er 5-mal von den Juden ausgepeitscht wurde, 3-mal mit Stöcken verprügelt, 1-mal gesteinigt, mehrmals Schiffbruch erlitten hat, mehrmals Räubern zum Opfer gefallen ist, Hunger und Durst und Frost und Blöße erlebt hat. Also wenn einer sagen kann, wir lassen uns nicht entmutigen, dann der Paulus. Paulus kennt körperliches Leid und er kennt emotionales Leid. Er hätte Grund genug gehabt zu verzagen. Und wenn er sagt, lasst uns nicht entmutigen, dann ist es nicht leicht reden. Paulus hätte Grund genug gehabt aufzugeben. Was macht also, dass Paulus durchgehalten hat? Das ist die Frage hier, oder? Wie hat Paulus durchgehalten? Und die Antwort ist, dass Paulus den Blick auf das Wesentliche nie verloren hat. Und zwar hat er auf eine tragfähige Realität geschaut und hat dann 3 hilfreiche Blickwinkel auf diese Realität aufgezeigt, hier in diesen 3 Versen, die wir vorher gelesen haben. Und das schauen wir uns jetzt an. Eine tragfähige Realität und drei hilfreiche Blickwinkel. Und die tragfähige Realität, die sehen wir in den Versen 10 bis 15. Er sagt hier, und das ist die tragfähige Realität für dich und für mich, wenn wir verzagen wollen, ja, wenn wir den Mut verlieren wollen. Er sagt, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher. Und das klingt im ersten Moment nicht sehr ermutigend, oder? Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher. Das klingt nicht ermutigend, aber es ist die Realität für uns Christen. Der Paulus redet Dinge nicht schön. Er verwendet nicht eine rosarote Brille, um uns gut zuzureden. Er sagt, ja, so ist es. Aber der Fokus, den lenkt er auf den zweiten Satz von Teil von Vers 10. Und das ist wichtig. Der Fokus ist, wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit, das hat einen Zweck, das hat einen Sinn, dieses Leiden, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Mit anderen Worten, wenn wir leiden, dann bedeutet das, dass in dieser Situation das Leben Jesu sichtbar werden wird, für dich selber und auch für die Leute um dich herum. Jesus wird sichtbar. Und dasselbe wiederholt der Paulus nochmal in Vers 11. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen, damit, das hat einen Sinn, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Ja, Paulus redet hier von der Auferstehungskraft Jesu, die sichtbar und spürbar und erlebbar wird in deinem Leben, in Bedrängnis. Egal wie hart unser Leben hier getroffen wird, Jesu Auferstehungskraft wird sichtbar werden, egal was passiert und egal wie ich mich gerade fühle. Das ist eine wahnsinnige Realität. Ich wünsche mir, dass für Jesus etwas sichtbar wird in meinem Leben. Du auch? Dieses Leben Jesu, des auferstandenen Herrn, das in dir und mir pocht, wird sichtbar im Leid. Nämlich darin, wie wir damit umgehen. In der Kraft unseres auferstandenen Jesus. Das hat Paulus geholfen, durchzuhalten. Schau mal Vers 14. Er sagt, da wir wissen, und diese Realität ruft er sich ja in Erinnerung, wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Das ist eine Realität, die uns keiner nehmen kann. Dass wir auferweckt werden, egal was mit unserem Leib passiert, und vor das Angesicht Gottes gestellt werden. Wow. Egal was passiert. Wir werden Gott sehen. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern ist ein für alle Mal besiegt. Und das Leben Jesu pocht in uns. Das pocht in uns, bereit hervorzubrechen und uns in Gottes direkte Gegenwart zu bringen, wenn die Zeit gekommen ist. Das wird die Konsequenz allen Leidens sein in unserem Leben. Es wird gut enden. Und darum lohnt es sich durchzuhalten. Was mir geholfen hat, beim Wälderlauf weiterzumachen, ich bin schlussendlich durch die Ziellinie gekommen. Was mir geholfen hat, war, dass ich das Ziel nicht aus den Augen verliere. Ich habe zwar Claudia aus den Augen verloren, irgendwann habe ich sie gar nicht mehr gesehen. Aber ich habe das Ziel nicht aus den Augen verloren. Genauer genommen das Bankett an frischem Fruchtsäften, gratis Müsli-Riegeln und all dem, was ich da dann bekommen würde, das habe ich nicht aus den Augen verloren. Und deswegen habe ich durchgehalten. Und es lohnt sich, durchzuhalten. So wird nämlich Jesu Auferstehungskraft in dir sichtbar und leuchtet. Durch das Durchhalten. Und die Frage ist, wie machen wir das jetzt konkret, oder? Wie halten wir uns das vor Augen? Weil ich vergesse es. Und der Paulus gibt uns drei Dinge, wie wir uns die Dinge vor Augen halten können. Drei Dinge, die uns helfen, das vor Augen zu haben. Jesu Auferstehungskraft in drei Punkten. Und das sind jetzt die Verse 16, 17 und 18. Drei Punkte. wie wir uns die Kraft Jesu, die Auferstehungskraft, diese wunderbare Realität vor Augen halten, wenn wir den Mut verlieren wollen. Erstens, Vers 16, blicke auf das Geistliche mehr als auf das Körperliche. Das ist Punkt 1. Blicke auf das Geistliche mehr als auf das Körperliche. Paulus sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Unser äußerer Mensch geht zugrunde, das ist eine Tatsache. Und ich habe das inzwischen auch begriffen mit 40. Ich habe gewusst, dass alte Leute irgendwann mal ihre Zähne verlieren. Aber nicht mit 40. Egal, welche äußere Realität uns trifft. Das Alter trifft uns. Und die Vergänglichkeit trifft uns. Und Schwäche trifft uns. Und Krankheit trifft uns. Und dennoch gibt es eine Realität, die ist einfach atemberaubend. Und zwar, dass wir Gläubigen innerlich erneuert werden, Tag für Tag. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Hier steht nicht, so wird doch oder so könnte doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert werden. Hier steht nicht, so sollte der innere Mensch Tag für Tag erneuert werden oder so müsste der innere Mensch Tag für Tag erneuert werden. Hier steht, dass wir Gläubigen Tag für Tag erneuert werden. Das ist ja Tatsache. In dir wirkt der Geist Gottes erneuernd jeden Tag, nicht manchmal oder hier und da mal oder regelmäßig oder spontan, sondern Tag für Tag wird dein innerer Mensch erneuert. Das ist eine unglaubliche Realität. Schau nicht auf das Äußerliche, sondern auf das Innerliche. Du bist eine neue Schöpfung. Hast du das gewusst? Dass Gottes erneuernde Kraft täglich in dir am Schaffen ist. Dass Gottes Kraft wirksam ist in dir jeden Tag. Schon die Tatsache, dass du an einem schwierigen Tag, wo du dich richtig alt fühlst oder müde oder verzagt, die Tatsache, dass du am Abend immer noch gläubig ins Bett gehst, gläubig, ist der Beweis dafür, dass Gottes Kraft in dir tätig ist. Dass du abends gläubig ins Bett gehst, auch nach einem schwierigen Tag, ist Gottes Kraft und Erneuerung, die in dir wirksam ist. Ein Wunder Gottes ist es jedes Mal, wenn ich gläubig ins Bett gehe. Und darüber hinaus, und das ist noch unglaublicher, darüber hinaus wird Gott alle Bedrängnis gebrauchen, um dich zu erneuern. Es heißt nicht, Gott wird dich erneuern, obwohl du Bedrängnis erlebst oder trotz der Bedrängnis, sondern es heißt, Gott wird dich erneuern durch die Bedrängnis. Wow! Das ist die Realität von Römer 8, 28 und 29. Schlag nochmal Römer 8 auf, bitte. Römer 8. Unglaubliche Realität. Ja, das ist auch so ein Vers, da. Römer 8, 28 ist auch so ein Vers, den man gern zitiert bekommt oder vielleicht selber auch schon zitiert hat. Wenn es jemandem schlecht geht und jemand den Mut verliert, dann gehe ich einfach her und sage, was, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Schöner Sonntag. Das nützt mir überhaupt nichts, das zum Wissen. Oder? Wenn ich das auf einer Karte kriege, das ist, ja, ich weiß, dass ich das wissen sollte. Aber wir dürfen Römer 8, 28 nicht trennen vom Vers, der danach kommt. Vers 29. Was ist denn das Beste? Wenn du sagst, alles dient mir zum Besten, die Bedrängnis dient mir zum Besten, ich muss wissen, was das Beste ist, damit ihr das verstand. Und das Beste ist im Vers 29. Die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, das sind wir. Wozu? Jetzt kommt's. Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist das Beste, das dir passieren kann. Dass du wieder Gottes Ebenbild bist. Jesus ähnlicher wirst, Schritt für Schritt. Das ist Gottes Ziel für dich am Sonntagmorgen und am Montagmorgen und am Dienstagmorgen und so weiter. Und jedwede Bedrängnis, die dich trifft, bedeutet, dass Gott jetzt gerade dran ist an dir, dich Jesus ähnlicher zu machen. Das ist gewaltig, oder? Und ganz ehrlich, aus der Erfahrung wissen wir doch, oder? Wir wissen das doch, dass wenn wir eine schwierige Zeit haben als Gläubige, dass wir rückblickend oft sagen können, in der Zeit bin ich festgewachsen in meinem Glauben. Was so unterm Strich. Wir haben schon unsere Momente, gell? Wo wir verzagen möchten. Aber unterm Strich bin ich gewachsen. Erneuerung. Ich möchte als alter Mensch, wenn ich dann mal so richtig runzlig und nichts mehr fertig bringe und bloß noch im Bett liege, ich möchte gern so strahlen, wie die Emilie gestrahlt hat. Unsere Emilie, an die sich vielleicht viele noch erinnern können. Seit ich mich erinnern kann, als Kind in der Gemeinde war das eine alte Frau. Aber die hat immer gestrahlt. Die hat jeden in Schatten gestellt. Sogar in ihrem Zimmer, wo sie gelegen ist auf dem Bett. Weil sie so gestrahlt hat. Ich möchte auch so strahlen, wenn ich so alt bin. Weil die Emilie hat nämlich auf das Innere geschaut. Das ist rausgekommen, das ist sichtbar geworden. Und das Äußere, das ist völlig in den Hintergrund gerückt. Blicke auf das Geistliche mehr als auf das Körperliche, Punkt 1, Punkt 2. Blicke auf das Zukünftige mehr als auf das Gegenwärtige, Vers 17. Blicke in die Zukunft, nicht in das Jetzt. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist. Das muss man erklären, Paulus. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist. Der Paulus nimmt sich da wirklich was aus, nicht? Wie wagt der Paulus das zum sagen, dass das leicht ist? Es fühlt sich nicht leicht an. Es fühlt sich nicht leicht an und das stimmt, gell? Es sei denn, mir stellend, etwas, das uns schwer vorkommt, ins Verhältnis mit etwas, das noch viel schwerer ist. Es hängt nämlich immer vom Vergleich ab, gell? Manchmal trösten wir uns mit dem schwierigeren Leid von jemand anderem. Und dann geht es schon besser, gell? Das ist nicht die richtige Strategie. Wir vergleichen unser Leid schon mit etwas viel Schwererem, aber nicht mit einem Leid, das noch größer ist, sondern wir vergleichen unser Leid mit einer ewigen und über alle Maßen gewichtigen Herrlichkeit. Vers 17. Das ist, was wir tun. Wir stellen die Waage auf und dann legen wir dort unser Leid an und dann legen wir da die über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit an, die auf uns wartet. Und dann schaut das alles ganz anders aus plötzlich. Weil wir in die Zukunft schauen. Die Worte, dass unser Leid schnell vorübergehend und leicht ist, sind nur dann ein Trost, wenn wir auch wissen, warum man das sagen kann. Wenn wir wissen, was für ein Gewicht da auf der anderen Seite wartet und liegt. Wir stellen diese zwei Dinge in den Kontrast. Bedrängnisse sind vorübergehend und leicht. Im Vergleich zu der Herrlichkeit, die ewig ist und über alle Maßen gewichtig. Ich bin als Kind wahnsinnig gern gigampfert. Und ich bin als Kind für mein Alter immer der Kleinste gewesen in der Klasse. Und wenn mich ein Schulkollege gefragt hat, Stefan, geh mal auf den Pausenhof gigampfert, dann habe ich immer gewusst, wie das endet. Nämlich ich dober und dir sei dunner. Und ich bin Nummer Aberkau. Mir würde es die Realität vor Augen führen, dass das leicht ist in dem Leben, im Vergleich zu dem Gewicht an Herrlichkeit, das auf uns wartet. Die Realität ist wichtig für uns. Und nochmal, der Paulus geht nochmal einen Schritt weiter. Er sieht nicht, hebt es einfach aus, weil später kommt das Gute. Er sieht, schaut euch das an, er sieht, diese Bedrängnis verschafft uns eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Sehen wir den Zusammenhang wieder. diese Bedrängnis jetzt dient der Herrlichkeit. Das ist eine produktive Bedrängnis. Es ist ein Frucht- und gewinnbringendes Leid, weil es verschafft uns eine ewige und übermaßen gewichtige Herrlichkeit. Das verstehen wir nicht, gell? Einmal im Moment verstehen wir es nicht. Aber die Tatsache ist, dass Gott das Leid nimmt in seiner Souveränität und es irgendwie verwendet, dass die Herrlichkeit noch größer ist. Ist Gott nicht brutal? Dass er Leid verwendet, um uns Herrlichkeit zum Verschaffen. Hey, an dem müssen wir festheben. Das hat dann Sinn. Ja? Ich habe mit dem Leid von letzter Woche, und ich habe wirklich gelitten, ich kann das jetzt echt sagen, gell? Ich habe 4 Kilo abgenommen. Und das ist super, nicht? So auf den Sommer an. Aber ich darf nicht zu fest lachen, es tut weh. Aber ich bin davon überzeugt, dass da noch ein viel besseres, fruchtbareres Ergebnis aus dem rausschaut in der Herrlichkeit, als wie, dass ich 4 Kilo abgenommen habe. Ich weiß das, weil Gott das versprochen hat. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, ich weiß nicht, was das für ein Bring hier hat. Aber es wird so sein, dass das Leid etwas verschafft. Es wird sich auszahlen. Blicke auf das Zukünftige und nicht nur auf das Gegenwärtige. Das war Punkt 2. Punkt 3 zum Schluss. Blicke auf das Unsichtbare mehr als auf das Sichtbare. Vers 18. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Das wird nie lange zum uns wieder wirklich Trost spenden. Was zeitlich ist, langert nicht zum wirklich bleibenden Trostspender. Etwas muss ewig sein, dass das reicht. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Und wir sind so fixiert auf das Diesseits, gell? Dass wir gerne nicht anschauen möchten in die Ewigkeit. Das fällt uns manchmal gar nicht ein. Wir sind so fixiert auf das Diesseits, auf meinen nächsten Physiotermin, auf meinen nächsten Zahnarzttermin, auf meine nächste, was weiß ich, Gesundenuntersuchung. Wir sind so fixiert auf das Diesseits. Der Glanz und Bling von der Welt lenken uns völlig ab von der Herrlichkeit, die auf uns eigentlich wartet, dass wir vergessen, wo wir reingehören. Hey, wenn mein Horizont nur bis zu meinem Sterbebett geht, dann ist Leid auch schwer. Vergessen wir nicht, wo wir daheim sind und was auf uns wartet. Und was für ein Segen Bedrängnis sie kann, weil Bedrängnis uns manchmal erinnert, wo wir angehören. Blicke auf das Geistliche mehr als auf das Körperliche. Schau nicht den Alter an. Schau nicht an, wie alt du schon bist. Schau dir an, wie noch du schon am Ziel bist, wenn du alt wirst. Oder? Blicke auf das Geistliche mehr als auf das Körperliche. Kümmere dich darum, wie es deiner Seele geht. Nicht nur, wie es deinem Körper geht. Schau, ob es deiner Seele gut geht. Das ist viel wichtiger. Blicke auf das Zukünftige mehr als auf das Gegenwärtige. Vers 17, blicke auf das Unsichtbare mehr als auf das Sichtbare. Und was das konkret heißt, ist, dass wir auf Jesus schauen, oder? Dass wir auf Jesus schauen, weil für Jesus heißt es, oh, weißt du, Jesus weiß das, wie du dich fühlst. Es heißt für Jesus im Hebräer 12, Vers 2, um der vor ihm liegenden Freude willen, hat er das Kreuz erduldet. Jesus hat es genauso gemacht. Um der vor ihm liegenden Freude willen hat Jesus das Kreuz erduldet. Jesus hat auch führig geschaut und hat es drum erdulden können. Und der Hebräerschreiber in Kapitel 12 nimmt es jetzt her und sagt zum Stephan und zu dir, blieb dran. Vers 2 in Kapitel 12 Hebräer, ich zitiere den jetzt, er sagt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Wow. Wir schauen auf Jesus. Wir halten uns, bergen uns, flüchten uns zu Jesus. Und wir wenden uns seinem Wort zu. Ich gebe euch am Schluss nochmal das B-Wort mit, gell? Weil das hilft uns, das in der Praxis anzuwenden. Bekenne. Bekenne, Herr, ich bin müde. Und ich bin entmutigt. Und ich bin alt. Und ich bin gebrechlich und mir fehlt die Energie und ich kann einfach nur mal weiter. Und mir ist das Leid zu viel. Mir ist die Bedrängnis zu groß. Bekenne. dem Herrn Jesus, wie es dir geht. Das ist das Erste. Zweitens, erbitte. Sag, Herr Jesus, erneuere mich. Und nimm du deinen Schleier weg, der mich davon abhebt, die Herrlichkeit zum Herrn. Lass mich auf das schauen, was wirklich zählt. Erbitte. Und dann, das alles erbittest du im Vertrauen. Vertraue. Du hast nämlich gesagt, Jesus. Du hast gesagt, dass du mich Tag für Tag erneuerst. Da, in deinem Wort. Du hast gesagt, dass die Herrlichkeit, die auf mich wartet, alles überwiegt. Alles. Über alle Maßen hast du gesagt, ist die Herrlichkeit, die wartet auf mich. Hilf mir das zum Herrn. Und dann agiere, also wir nehmen Gott beim Wort, und dann agierst, du bleibst nicht liegen am Morgen in deinem Bett, in Selbstmitleid und selbst für was weiß ich, sondern du stehst auf und gehst in Gottesdienst und in den Hauskreis und triffst dich mit deinen Geschwistern und singst Lieder, die die Geistlichen bauen. Du nimmst deine Bibel in die Hand und schaust, wo du den nächsten Vers findest, der dich für den nächsten Tag parat macht. Und du betest zu Gott. Du agierst auf das. Du tust was. Du stehst auf und leuchtest für Jesus in deinem Leid, damit Leute staunen, dass er so eine Kraft da sein kann im Leben von jemandem, der Bedrängnis erlebt. Und dann sagst du Danke zu Gott. Das letzte D. Bewart D. Danke. Find 10 Dinge am Morgen, bevor du aufstehst, für die du dankbar sein kannst. Der Heilige Geist wird dir 10 Dinge sorgen. Bin ich überzeugt. Und es wird ein ganz anderer Tag werden. Und wir tun das so miteinander. Gell? Wir sind nicht allein. Das alles tun wir miteinander. Auch an so einem Sonntag. Ich muss jetzt aufhören. Und jetzt Berti. Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen, dass die Realität so atemberaubend ist, dass du Leid nimmst und Gutes draus machst. Du hast das Leid deines Sohnes Jesu genommen und hast eine ewige Herrlichkeit geschaffen, nämlich dass er der ewige Herr und Retterkönig ist. Du hast das Leid von Paulus genommen, den Dorn im Fleisch, und hast ihn zu einem Apostel gemacht, durch den wir jetzt dein lebendiges Wort schwarz auf weiß in der Hand heben dürfen. Und Herr, du hast schon das Leid in unserem Leben genommen in der Vergangenheit, um uns an den Punkt zu bringen, wo wir jetzt sind. Und auch wenn wir es nicht sehen können, Herr, zum uns wachsen lassen. Zum uns erneuern. Und uns dir ähnlicher machen, Jesus. Danke, dass jedwedes Leid und jedwede Bedrängnis dem dienen muss, weil du Gott bist. Und danke, dass du uns heute das vor Augen geführt hast, durch deinen Text. Und ich bitte dich, dass wir es nicht vergessen und dass wir Mut fassen und nicht Mut verlieren, wenn es schwierig ist. Hilf uns, dass wir einander Erinnerung und Stütze sie können in den Momenten, wo der Schleier zu dicht ist und es mir nicht sehen können. Danke, Herr, für die Herrlichkeit, die auf uns wartet und für die Herrlichkeit, die in uns wirkt. Amen.